Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Sitzt hier eine prominente Persönlichkeit und wer das heute ist, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Antoine Monneau Junior, 38, Schauspieler und Produzent. Die Mutter Schauspielerin, der Vater Dirigent und Komponist. Da musste der gebürtige Rheinbacher doch selbst zum Künstler werden. Mit 7 ging es auf ein Waldorf-Internat bei Fulda, mit 15 nach Zürich an die Schauspielschule. Dort fliegt er raus, studiert später Regie und arbeitet nun auch vor der Kamera in Filmen wie Absolute Giganten, Das Experiment oder Schutzengel. Monneau sitzt im Vorstand des Bundesverbandes der Film- und Fernsehschauspieler und setzt sich seit langem für die Belange seiner Kollegen ein. Wir freuen uns sehr auf Antoine Monneau Junior, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal, Antoine Monneau Junior.
Vielen herzlichen Dank.
Du bist mal gefragt worden, neben wem du gerne sitzen würdest, wenn du dir einen Flugpartner aussuchen könntest. Weil wenn man Pech hat, sitzt man ja ganz eng auf ganz engem Raum mit Leuten, die man gar nicht mag oder riechen kann. Und du hast geantwortet, für dich wäre es Richard Branson.
Richard Branson, ja genau. Der hat damals das Musiklabel Virgin gegründet. Was er damals gesagt hat über sich, ist, dass nie ein Künstler in der Zeit ihn verlassen hat, das Label verlassen hat. Er hatte so Leute, der hatte unglaubliche Musiker. Der hatte damals alles, was Rang und Namen hatte. Hat dann verkauft und hat dann... Uns ist der, also das Virgin Music Label gibt es bis heute. Man kennt das vielleicht aus Frankreich, die Virgin Megastores. Dann gibt es eine Airline, die Virgin Airline. Der hat verschiedenste Sachen gemacht. Der hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Business is wie Rock'n'Roll, was ich mal verschenkt habe vor vielen Jahren.
Aber nicht selbst gelesen?
Ich habe selbst gelesen. Er geschrieben, ich gelesen.
Und du verschenkt.
Und ich verschenkt. Ich habe meine Ausgabe verschenkt, das ist vergriffen seitdem. Und ich möchte es unbedingt wieder haben. Und das ist ein sensationelles Buch. Also wenn man was wissen möchte über Gründen, über eine Philosophie, über wie Menschen ticken, dann sollte man Autobiografien von Gründern lesen. Und das von Richard Branson. Er hat mehrere Bücher geschrieben, das die danach fand ich okay. Aber das erste, Leben ist wie Rock'n'Roll, Business is wie Rock'n'Roll, das ist schon außergewöhnlich.
Du hast ja wirklich extrem viel gegründet. Das kam aber nicht durch das Buch, sondern das Buch hat dir nochmal geholfen bei den Ideen, die du so hattest und umgesetzt hast?
Ich habe danach gesucht. Also ich habe so Sachen gesucht. Ich habe schon als Jugendlicher wahnsinnig gern Autobiografien gelesen.
Auch von Frauen?
Biografien oder Autobiografien. Ich glaube auch von Frauen, ja. Also ohne, dass mir das jetzt bewusst... Nun ist es ja in unserer Gesellschaft so, dass die meisten Gründer auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren waren dann mehr Männer als Frauen.
In den letzten 200 Jahren.
In den letzten 200 Jahren, ja. Das habe ich selber jetzt persönlich nicht so verfolgt. Und also Richard Branson zum Beispiel, man sagt ihm nach, dass er einen Taxischein für London gemacht hat und mit seinem Auto, das als Taxi auch die Erfordernisse hat, was man als Taxi haben muss, keine Fahrgäste aufnimmt, aber dadurch die Busspur benutzen darf und ganz schnell durch London fahren kann dadurch. Also selbst wenn es nicht stimmt, ich glaube, es charakterisiert ihn so, dass es sehr viel über ihn erzählt, spannender Mensch. Und so gibt es ganz viele spannende, zum Beispiel das Buch des Gründers von Starbucks. Großartiger Mensch. Wir nehmen Starbucks nur noch so als internationale Kette wahr. Und das war halt so ein Typ, der hat im Marketing gearbeitet, von einem Laden, der hieß Starbucks, die haben Kaffeepulver verkauft. Und er hatte 3 Jahre lang die Vision, dass die Kaffee verkaufen und dass die das Pulver auch aufbrühen. Und der hat die so lange genervt, der war dort Marketingleiter, bis die gesagt haben, jetzt lapidar gesagt, komm, wir verkaufen dir den Laden, mach was draus. Wollen das nicht. Wir wollen unsere kleine Kaffeeröstereien in Seattle, war das in Kanada. Und so hat er angefangen. Dann hat er einen Laden nach dem anderen auf und hat die beschreibt, wie er die ersten dann im Ausland aufgemacht hat. Also nicht in Seattle, ist USA, aber dann die ersten dann in Kanada aufgemacht hat. Und dann bildeten sich Schlangen und so. Also das finde ich ganz spannend. Sowas habe ich verschlungen und gelesen wie ein Wahnsinn.
Jetzt müssen wir mal nicht nur interessante andere Leute, sondern jetzt wollen wir mal sehen, was in deinem Leben so interessant ist. Und es geht gleich los mit klassischer Musik, die wir gerne normalerweise ans Ende einer Sendung hängen. In dem Fall ist es nötig, sie nach vorne zu schieben, weil diese Musik was mit deinem Vater zu tun hat.
Genau. Also die klassische Musik hat grundsätzlich was mit meinem Leben zu tun, mit meiner Kindheit zu tun. Ich glaube, schon im Bauch meiner Mutter waren wir in Konzerten, in Proben von meinem Vater, der damals musikalischer Leiter war, Chorleiter, musikalischer Leiter. Dann in meiner Jugend kann ich mich daran erinnern, da war er dann schon Dirigent, hat dann später auch komponiert. Und ich bin mit klassischer Musik groß geworden, wobei ich in der klassischen Musik mit der U-Abteilung, mit der Unterhaltungsabteilung der klassischen Musik groß geworden bin. Mein Vater hat viele Konzerte und auch Choräle und sowas dirigiert, aber für mich am prägendsten waren immer die Operetten.
Mhm.
So. Und da hat er ganz viele Operetten dirigiert. Und
Offenbach nun, dieses Stück, und hier gerade, genau. Das ist die Ouvertüre La Belle Hélène.
Genau, die schöne Helene, La Belle Hélène. Und das habe ich, glaube ich, weiß nicht, 400 Mal gesehen mit Proben. Ich war natürlich abends immer, wenn meine Eltern haben sich dann geschieden, als ich 4 war. Und immer, wenn ich bei meinem Vater dann 6 Wochen oder 8 Wochen war, dann war ich jeden Abend natürlich in der Vorstellung drin, ne? Weil wo sollte ich auch hin? Und ich kenne das in- und auswendig. Und was ich daran so wahnsinnig toll und spannend finde, ist, dass eine Ouvertüre, also eigentlich muss man sagen, ist eine Operette das, was heute Musical sind. Und eine Ouvertüre ist, ich finde das ganz spannend, weil eigentlich ist eine Ouvertüre ein Best-of. Eine Ouvertüre ist ein Medley, wo man sagt, komm, da ist ja auch immer noch der Vorhang geschlossen, da gibt es noch keine Sänger, keine Schauspieler auf der Bühne. Und die Ouvertüre fasst mal in so 5-6 Minuten die Highlights der nächsten 1,5-2 Stunden zusammen. Und man erkennt dann, wenn man sich das Stück anschaut, also erkennt man dann Sachen aus dieser Ouvertüre wieder. Respektive die Ouvertüre hat wirklich so die Highlights herausgegriffen. Und das für die damalige Zeit ist schon marketingtechnisch sensationell.
Das war's dann schon. Hört mittendrin auf. Du bist am 22. Juni 75 in Rheinbach zur Welt gekommen. Gehörst du eigentlich zu den in den 1970er Jahren? Genau, 1900, das war's. Ja. Bist du jemand, der sowas auch sagt oder schreibt?
Ja, muss man ja, ne? Ich habe das jetzt gelernt, dass ich schreibe jetzt in den 1900, also 1975 ER Jahren.
Ja?
So, ja, das habe ich so gelernt. Weil wenn ich jetzt, aber da bin ich auch so, da fange ich an zu denken, wenn ich jetzt schreibe, in den 70er Jahren ist jetzt jedem noch klar, was ich meine. Jetzt bin ich computertechnisch und softwareaffin und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Software weiß da jetzt schon nicht mehr Bescheid. Ne? 7.0, das kann jetzt erstmal jedes Jahrhundert betreffen. Also und da fange ich sofort an, deswegen schreibe ich 1970er.
Okay, gut, das ist so eine Glaubensfrage. Ich stoße mich daran immer noch, wenn ich das höre, dass Leute sagen, in den 1980er Jahren oder so, weil ich denke, das ist aber auch wirklich eine hölzerne Formulierung.
Ich sage auch gerne, ich bin in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren.
So viel Mühe machst du dir?
So bin ich.
Ja, also ich meine, niemand wird denken, dass du 1870 zur Welt gekommen bist, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Du siehst ja eigentlich noch ganz gut aus.
Vielen herzlichen Dank.
So, über deinen Vater, hast du uns eben schon ein bisschen vorgestellt. Ich habe über ihn folgenden Satz gelesen. Genialer Komponist, aber vor allem talentierter Orchesterchef. Er sagt selbst, er sei anspruchsvoll gegenüber seinen Gesangsmitgliedern. Das sei der beste Weg oder der beste Beweis, sie zu respektieren. Hat sich das auch in seinem Wesen, in deiner Erziehung bemerkbar gemacht, anspruchsvoll zu sein?
Das ist jetzt mal eine Frage. Mein Vater war nicht wirklich der in meiner Erziehung tonangebend war. Das sieht er wahrscheinlich anders. Aber ich glaube, das war dann doch mehr meine Mutter. Mein Vater war der klassische, ich war im Urlaub bei meinem Vater. Mein Vater war der klassische Urlaubserzieher. Und da war er dann auch da und hat gesagt, du musst ins Bett und so. Aber außerhalb der Urlaube war er nicht. Von daher kann ich da jetzt gar keine Parallele ziehen.
Okay. Es ist ja auch so, dass du relativ früh schon auf ein Internat gekommen bist. Wir müssen uns erstmal deine Mutter noch vorstellen. Gisela, Schauspielerin, ehemalige Schauspielerin, denke ich mal.
Genau.
Leben denn deine Eltern noch?
Beide leben
noch,
ja.
Beide leben noch, gut. Sie kommt aus der Gegend um Frankfurt am Main. Das ist auch deswegen nicht unwichtig, weil dein Vater ist Schweizer.
Genau, mein Vater ist Schweizer, meine Mutter kommt, aber aufgewachsen ist sie in Franken, also ja, in Bayern, im Fränkischen. Und wir haben aber dadurch, dass meine Mutter Schauspielerin war und mein Vater Dirigent, Komponist, sind wir umgezogen, wie andere Menschen Unterhosen kaufen. Also wir sind, ich weiß nicht, wie oft ich umgezogen bin, aber permanent und am meisten, komischerweise oder einfach so war es halt, die ersten Lebensjahre von mir in Hessen. Also die ersten, eigentlich bis ich 14 war, haben wir fast ausschließlich, bis auf 2 Jahre Ausnahme in Franken, in der Nähe von Bayreuth, in Hessen gelebt. So.
Mit 7, ist das richtig, bist du auf dieses Internat, Waldorf-Internat bei Fulda gekommen,
genau,
oder war das später?
Genau, okay. Da war ich 7.
Das heißt, diese Umzüge hast du sowieso immer nur dann mitbekommen, wahrscheinlich, wenn du zu Hause warst, in den Ferien.
Nee, weil also bis ich 7 war, sind wir, glaube ich, 12 Mal umgezogen. Oder also okay, da sind wir permanent umgezogen. Mhm. Bis ich 7 war, also ich erinnere mich jetzt allein, wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, an 6 Wohnungen.
Also gab es denn da eine Konstante, also so eine Oma, die halt immer blieb, die immer irgendwie in der Nähe blieb, zu der man immer ziehen konnte? Oder war es von vornherein dein Leben sozusagen geprägt von diesen ständigen Veränderungen?
Ja, mein Leben war eigentlich, ja, wir sind immer umgezogen. Das war für mich aber auch nicht komisch. Also als Kind ist sowas ja nicht komisch. Als Kind nimmt man das ja als gegeben hin. Und erst in der Reflexion später setzt man sich ja damit auseinander und sagt, aha, wie war das? Aber für mich war das völlig normal und auch völlig in Ordnung.
Und hat denn deine Mutter, die ja Schauspielerin war, als alleinerziehende Mutter dann ihren Job an den Nagel gehängt, weil sie sich um dich kümmern musste, oder hat sie parallel dazu noch gearbeitet?
Nee, die hat damals in einem von der Bundesregierung in einem Pilotversuch mitgemacht. Da ging es darum, Theater mit Jugendlichen zu spielen und Theater zu machen, die verhaltensauffällig sind und eine Behinderung haben. Und das war ein 3-jähriger Pilotversuch und da hat sie mitgemacht und den mitgeprägt und daraus ist die heutige Theaterpädagogik entstanden. Mhm. Das war damals die ersten Feldversuche und so ist sie dann davon in die Erziehung gelangt und ist Erzieherin geworden. So, also für sie ein ganz logischer Schritt von der Schauspielerin zur Erzieherin und ist dann in dem Internat auch als Erzieherin hatte sie angeheuert in dem Waldorf-Internat, in dem ich dann als Kind mit 7 reinkam.
Und also wartet die ganze Zeit da zusammen? Also sie war auch...
War ich mit ihr in der gleichen Gruppe und sie leitete aber eine Mädchengruppe, die alle so 3-4 Jahre älter waren als ich.
Das Armband, das du umhast, das sieht nach Jamaika aus. Das ist, wie kann man es beschreiben? Es ist ein schmales Armband, es ist so Unisex, würde ich jetzt mal sagen. Es sind dunkel Anthrazit, metallene Perlen und dann gibt es eine große Perle, die ist grün, gelb, rot.
Ja.
Wo kommt das her, das Armband?
Das habe ich, ich war gerade 2 Wochen in der Karibik im Urlaub. So, und da bin ich vor kurzem wieder zurückgekommen und das hatte mir so ein Straßenverkäufer, der hat das ganz geschickt gemacht. Jetzt landen wir wieder beim Marketing. Die standen dort ganz viele, das war so ein Aussichtspunkt, so ein Ocean View Point, wo wir hingefahren sind, wo uns der Taxifahrer hingelotst hatte. Und dann stand so einer, ganz viele wollten ihre Sachen dort verkaufen. Und einer hat so gesagt, hey, my friend. Und, so. Und hat gesagt, schau mal hier, das schenke ich dir. Das kostet dich nichts. Dafür musst du nichts bezahlen. Wenn du zurückkommst, sag dann nochmal Hallo. Ich bin Jamel oder keine Ahnung. Und da dachte ich in dem Moment, boah, das ist aber marketingtechnisch toll, dass der mir jetzt was schenkt. Dadurch bin ich sofort in seiner Schuld und fühle mich auch schuldig. Und bin dann zurückgegangen und habe dann ihm nichts abgekauft, weil ich wollte das alles nicht und habe ihm aber dann für dieses Armband $10 in die Hand gedrückt.
Oh, lala.
US-Dollar, was richtig viel war, aber es war auch der erste Urlaubstag, ja, für mich.
Also da war und der letzte bisschen, wahrscheinlich dann auch.
Nee, also es waren dann doch nur $10, ich hatte ein bisschen mehr mitgenommen, ich hatte 20 dabei. Aber so, und dann dachte ich nur so, ich wollte ihn belohnen für seine Marketingaktivitäten. In dem Moment, wo er die $10 hatte, hat er sich auch abrupt umgedreht. Und war nicht mehr
dein Freund. Nee,
also sozusagen die Nachbetreuung von Kunden, das ließ noch zu wünschen übrig.
Ich muss gerade daran denken, warte mal, dein Jahrgang 75, ja gut, ich bin 67. Du hast wahrscheinlich so diese Traveler-Schecks gar nicht mehr so richtig miterlebt, oder?
Traveler-Schecks, ich kenne sie noch und kann mich noch an die, an so eine Werbung erinnern, an einem Swimmingpool mit Traveler-Schecks. Das ist so, und dann war irgendwie was weg und er wurde sofort ersetzt.
Ja, absolut. So, ne? Also wie es der Realität entsprach.
Ich weiß, aber Moment, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, ich bin einmal noch verreist und hatte Traveler-Schecks dabei. Irgendwo hatte ich mal Traveler und die wurden aber fast nicht, in Amerika hatte ich sowas, ein Traveler-Check, und es war ganz schwierig, dass die wurden nicht mehr überall akzeptiert. Und dann war auch immer die Frage, wie gibt man mir Rückgeld, und das musste auch in Traveler-Checks, und die hatten dann keine. Und
ja, es war immer, das war wirklich verbunden damals, so diese ersten Reisen, genau, du kannst auch kein Bargeld mitnehmen. Und dann hat man immer diese Traveler-Checks bei so Interrail-Geschichten oder so. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Früher war nicht alles besser, Antoine.
Das stimmt. Früher war ich jung. Natürlich war das nicht besser.
Du bist ja immer noch jung. Auch Harald Schmidt, als du neulich in der Harald-Schmidt-Show warst, hat er immer sogar ein junger Kollege, wo ich so dachte, ja gut, also ich meine, jetzt bist du 38. Ich finde nicht, also du siehst alterslos aus, finde ich. Du gehörst so zu diesen Typen. Ich finde jetzt gar nicht, dass du unbedingt aussiehst wie 38. Du könntest auch 45 sein, du könntest auch 35 sein. So. Ich finde nicht, dass du jetzt ausgesprochen jung so... So Florian Lukas zum Beispiel war ein Typ, der lange ausgesprochen jung aussah. Ne? So ja. Bist du ja nicht.
Nee.
So, Paul Anka hast du mitgebracht. Diana.
Ui, ja.
Ja, ui.
Ui, das stimmt. Ja,
wo kommt denn das her?
Das ist der Soundtrack von Eis am Stiel. Das ist ein Lied des Soundtracks von Eis am Stiel. Und der erste Film, Eis am Stiel, also das ist meine Generation, also sozusagen Traveler Shakes noch knapp verpasst, aber Eis am Stiel, das war dann, das war mein Leben. Mhm. Und ich habe den, also eigentlich ein großartiger Film, der erste, weil es ein Film ist über drei beziehungsweise vier Jugendliche, die aus ihrem Leben, die Pubertät erleben und plötzlich in ihrem Leben aufbrechen und ausbrechen wollen und ihre Sexualität erkunden. Und das wird inzwischen in der Retrospektive, sagt man immer, irgendwie so eine Pornoschmonzette. Aber das war es gar nicht. Eine deutsch-israelische Koproduktion. Mhm. Und ich weiß noch, Zachi Neu, ne? Der war damals der etwas festere von diesen, an denen man sich noch erinnern kann, mit der Tolle. Und das war großartig. Also das war für mich prägend. Man hat natürlich auch immer, weil es gab dann so kleine Schlüssellochmomente, wo man was gesehen hat. Und das war ganz aufregend.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der Schauspieler und Filmproduzent Antoine Monot ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen einen Song mitgebracht, den ich so liebe, von den Cleaners from Venus, eine Band, die nicht besonders viel Musik hervorgebracht hat, die erfolgreich wurde. Aber dieser Song gehört, ich weiß nicht, was es ist, zu den coolen, zu den sympathischen Liedern meines Lebens, Blue Swan. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Schauspieler Antoine Monot. So, wenn man 7 Jahre in einem Waldorf-Internat zugebracht hat, dann ist man ja voll eingenordet, ne? Auf jeden Fall hat man seine, also welche Bilder kommen dir, schießen dir sofort vors innere Auge?
Also Loheland in der Nähe von Fulda, zwischen Fulda und Kassel liegt das, zwischen Frankfurt und Kassel in der Mitte Fulda. Loheland ist eine Siedlung, ist eine eigene kleine, keine eigene Gemeinde, aber eine Siedlung. Ist die älteste anthroposophische Siedlung Deutschlands oder der Welt wahrscheinlich. Und das muss man sich vorstellen wie ein kleines Dorf auf einem Hügel. Mitten im Wald wurde eine Schneise geschlagen und da wurde ein Dorf, also ist ein Dorf entstanden. Wir hatten im Wald immer die Amerikaner, die ihre Truppenübungen gemacht haben. Die waren immer im Wald, die haben wir immer im Wald besucht. Das war unser, das war auch wahrscheinlich der krasseste Gegensatz zu einer anthroposophischen Waldorfsiedlung.
Und deswegen auch reizvoll?
Nicht wegen der Amerikaner, aber...
Nee, wegen des Gegensatzes vielleicht.
Den habe ich damals nicht wahrgenommen. Den Gegensatz. Also das war für mich nicht, ich habe die Dinge eigentlich in meinem Leben immer so wahrgenommen, wie sie waren und habe das gar nicht groß reflektiert damals und oder in dem Moment, als sie passiert sind. Und wir hatten eine, oder das gibt es dort immer noch, wir hatten eine eigene Schreinerei, ein Gärtnerei, eine Weberei, ein Landwirtschaftsbetrieb, ein Bauernhof, eine Arztpraxis, eine Krankenschwester, ein Kiosk, eine eigene Post. Also es war so richtig, es gab alles, was das Herz begehrte. Und da bin ich aufgewachsen und das ist im Nachhinein sensationell gewesen, auf dem Land groß zu wachsen mit einer Struktur, die sich fast selbst versorgen kann. Das hört sich jetzt so an, wir haben uns nicht selbst versorgt, aber morgens loszuziehen, es hatte immer einer pro Woche Milchdienst und dann zum Bauern zu gehen und dann frisch gezapfte Milch in der gusseisernen Milchkanne, die man dann auch so über dem Kopf schwenkt. Also es hört sich so an, wie wenn ich von 1850 erzähle, aber das ist mir halt in den 80er Jahren passiert. Und das empfinde ich schon als Riesenglück, so aufgewachsen sein zu dürfen.
Das glaube ich, nach so einem Mikrokosmos, nach so einer heilen Welt klingt das. Gab es einen dieser Dienste, den du gehasst hast? Musste man da auch so Arbeiten verrichten, die man nicht...
Schule.
Die Schule hast du gehasst, ja?
Furchtbar. Ich fand Schule, empfand ich als mit das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist.
Wurdest du gehänselt?
Nein, weil ich relativ schnell verstanden hatte, dass, wenn ich der Lauteste bin, ich nicht mehr gehänselt werde, sondern im Zweifel für ein paar Jungs der Anführer bin. Oder wenn ich lustig bin, dann finden mich andere toll. Die Jungs fanden mich toll, die Mädchen fanden mich nicht toll. Die fanden nicht den Lauten toll, sondern den Leisen oder die anderen. Aber das von daher gehänselt wurde ich nicht, nein.
Ab wann hast du angefangen, dich für Mädchen zu interessieren?
Ui. Ich weiß noch, ich war, glaube ich, 11 oder 12 und dachte, ich lag da im Bett und dachte mir, wenn ich nicht in den nächsten 3 Wochen mit einer Frau schlafe, sterbe ich.
So. Wow.
Also das war so ein Gedanke, der war völlig fernab der Realität. Ja?
Das geht ja vielen Männern heute noch so.
Das geht. Das stimmt. Aber damals war das, weiß ich noch, das war so ein Gedanke.
Hatten denn viele deiner Freunde oder Klassenkameraden innerhalb dieses Mikrokosmos sozusagen schon eine Freundin und Sex eben und prahlten damit? Oder war das deiner Fantasie entsprungen?
Das war meiner Fantasie. Also es war jetzt nicht so, dass drumherum man das Gefühl hatte, alle sind schon kräftig unterwegs. Nee, das ist meiner Fantasie entsprungen. Das war mein Kopf, der mir sagte.
Und dieses Schule so fürchterlich finden, eigentlich ist ja die Waldorfschule eben für Kinder da, die jetzt nicht so einem besonderen Leistungsdruck ausgesetzt werden sollen und so weiter. Ist das vielleicht auch einer der Gründe gewesen? Hast du das Problem gehabt, dass da nicht genug Druck war? Warum hast du die Schule denn so schrecklich gefunden?
Also wieder im Nachhinein, glaube ich, ist die Waldorfschule das Beste, was mir passiert ist. Ich habe alles scheiße gefunden. Immer wenn ich fremdbestimmt wurde, fand ich das ganz furchtbar. Und Schule war Fremdbestimmung pur. Also ich konnte nicht sagen, ich gehe jetzt mal raus und komme nachher wieder. Oder ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Also damit kam ich nicht klar. Jetzt kann man fremdbestimmt sein, auch sagen, mit einer gewissen Form von Autorität. Von daher hätte ich mit jeder Schule meine irrsinnigen Probleme gehabt. Ich sage manchmal aus Spaß, wenn ich nicht auf der Waldorfschule gewesen wäre, wäre ich auf einer Sonderschule gelandet. Das kann durchaus sein, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber also ich war ein ganz, ganz schwieriger Schüler auch.
Ich weiß von dir aus einer anderen Sendung, die wir schon mal zusammen gemacht haben, dass es diese schöne Geschichte gibt mit dem Wunsch, auf ein Udo Lindenberg-Konzert zu gehen. Kannst du die nochmal erzählen, bitte?
Das war in Fulda, also ich war auf dem Internat und hatte ein Plakat gesehen von Udo Lindenberg, dass der auf Tournee ist. Und ich war ein riesen Udo Lindenberg-Fan. Sonderzug nach Pankow war mein Highlight und hatte auch eine Udo Lindenberg-Platte und wollte auch so einen Hut tragen und so. Und habe mir 4 Monate im Voraus mühsam erspart von meinem Taschengeld so ein Ticket gekauft für Udo Lindenberg. Es wollte auch niemand. Ich war schon leicht. Ich hatte viele Freunde, aber bei Unternehmungen war ich einzelgängerisch veranlagt. Bin nie auf die Idee gekommen, jemanden zu fragen, ob er mich begleitet. Habe das alles alleine gemacht und bin dann am Abend in der Orangerie in Fulda war das Konzert, bin dann dort reingegangen und weiß noch, wie ich diese Tür aufmache. Ich glaube, das war mein erstes Konzert. Ja, das muss mein erstes Konzert gewesen sein.
Bis auf die klassischen Konzerte mit deinem Vater.
Bis auf die klassischen Konzerte, genau. Und aber da war ich auch allein, dann bin ich da reingegangen und ich war schon irre enttäuscht, weil alles gestuhlt war.
Du hast eine Lederhose angehabt, das ist ja auch kein Unentscheidendes.
Ich hatte eine Lederhose an, wobei ich dazu sagen muss, war eine Kunstlederhose. Jetzt habe ich damals auch schon gerne mal 2-3 Kilo zu viel gewogen. Die Kunstlederhose war hauteng. Also ich habe mir selber keinen Gefallen damit getan. Vor allem, wer so Kunstleder kennt, wenn das hauteng auf der Haut liegt und wenn man dann noch mit so 2-3 Kilo vielleicht als Teenager pubertierend auch ein bisschen schwitzt, das wird eine Masse, das ist nicht mehr feierlich. Ja? So, und dann stand ich in dieser Orangerie, in diesem barocken Ding da irgendwie und war irre enttäuscht, dass das gestuhlt war, stand da mit meiner Lederhose und hatte, also trug gerne hauteng, ich lasse das jetzt unkommentiert, hautenge Klamotten auch so ein bisschen, fand das irre sexy und weiß noch, und hatte so zum Beispiel so ein riesen Rocker-Portemonnaie, wie so ein Kellner-Portemonnaie, so große, die mit einer Kette befestigt waren, vorne an der Schlaufe. Mhm. Ja, so ganz furchtbar. Ich sah aus, es war ganz schlimm. Und dann stand ich in dieser Orangerie und das Publikum entsprach schon nicht dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Die waren alle älter und setzten sich dahin. Das fand ich ganz furchtbar. Und dann setzte ich mich auf meinen Platz, wo ich mich hinsetzen sollte. Und dann gab es eine Vorband, die auftauchte. Ein Mann am Klavier mit Big Band und es kam mir alles komisch vor. Und der sang und sang und sang und der hörte nicht mehr auf. Diese Vorband hörte nicht mehr auf und irgendwann habe ich dann selber festgestellt und ich habe nochmal auf mein Ticket geschaut und da hat es erst Klick gemacht. Das war ganz absurd, weil für mich war dieses Wort Udo, Udo und habe dann erst festgestellt, du hast ein Ticket gekauft für ein Udo Jürgens Konzert. Und das ist nicht die Vorband, sondern das ist Udo Jürgens. Und der wird den ganzen Abend hier bestreiten. So, und dann weiß ich noch, in dem Moment, wo mir dieser Gedanke kam, fing er an mit, aber bitte mit Sahne. So, und das ist so ein bleibendes Erlebnis. Und,
gut, der Song ist aber nicht, hat es hier nicht reingeschafft. Dafür, ich will nicht sagen eine Entsprechung, aber gut, also Dirty Dancing Soundtrack, Time of My Life. Das ist auch in gewisser Weise Mainstream gewesen damals.
Ja.
Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass die Hauptdarstellerin,
Jennifer Grey,
danke,
sehr gerne.
Die hat sich nach diesem wahnsinnigen Erfolg ihre Nase operieren lassen, weil die so etwas größer oder so war. Keine Ahnung, ich kann es nicht mehr.
Okay.
Oder jedenfalls nicht so ebenmäßig wie diese ganzen geklonten USA-Nasen. Und daraufhin hat sie gar keine Anfragen mehr bekommen. Also sie hatte sich zu einem Typen machen lassen, der dann einfach nicht mehr nachgefragt wurde. Mhm. Vorher war sie ganz gut im Geschäft.
Ja, die war dann ja noch in Ferris macht Blau mit Matthew Broderick.
Guter Film.
Guter Film, fand ich auch. Wenn die mit dem Auto rückwärts fahren, um die Kilometer wieder zurück.
Solche Details kenne ich immer nicht.
Großartig. Aber Dirty Dancing war mein, da habe ich inzwischen in Frankfurt gelebt. Für 1,5 Jahre zwischen Fulda, also zwischen Loheland und der Schweiz, habe ich noch 1,5 Jahre in Frankfurt am Main gelebt. Und den habe ich mir in einem Kino auf der Zeil angeschaut, das war noch in der Fußgängerzone. Und den habe ich 12-mal im Kino gesehen.
12-mal?
Dirty Dancing, 12-mal im Kino. Regulär, im regulären Kinobetrieb. Habe mir 12-mal von meinem Taschengeld eine Karte gekauft. Und in wenigen Wochen, ich meine, das war ja ein Dauerbrenner, aber so lange lief der auch nicht. Der lief damals schon so, glaube ich, so 2-3 Monate, aber in der Zeit habe ich das so oft geschaut.
Now I have the time of my life.
Antoine Monot ist, was, Saxophon?
Das waren Saxophon.
Ja, das waren die 80er. Das waren die 1980er. Da muss ich sofort an Königsblau auch denken. Ne? Also im Grunde ist ja Königsblau das, was das Saxophon unter den Instrumenten ist für diese Ära. Man sagt auch oft zu Unrecht, das waren die 80er und das waren dann noch die Anfangs 90er.
Ja, genau.
Das schiebt sich, das verschiebt sich alles immer so ein bisschen nach hinten.
Ich würde mich auch nie als ein Kind der 80er bezeichnen. Also mit 75 habe ich die 80er nicht mehr wirklich erlebt. Also das, was heute, was sozusagen Menschen, die 10 Jahre älter sind als ich, für die haben die 80er, sind das, was für mich die 90er waren.
Naja, warte mal, 75, dann warst du, also ich finde schon, dass so diese prägenden Jahre Kindheit und Anfang Pubertät, das finde ich schon ziemlich, also für mich jedenfalls.
Das stimmt, aber mit 10 Jahren habe ich mir noch nicht, also für mich war das irgendwie, wenn ich Leute über die 80er reden höre, reden die über ganz viele Sachen, die bei mir nicht so waren. Oder die ich nicht kenne oder wo ich sage, ah ja, stimmt, das kenne ich noch.
Ja gut, das war dann aber, genau, das sind dann so Sachen, so wahrscheinlich auch so in Anführungsstrichen kulturelle Geschichten, genau, für die genau. Du dann wahrscheinlich noch nicht so
wo ich zu jung war, ne? Oder ja, genau. Dann auch zu abgekapselt in dem Waldorf-Internat.
Ich merke zum Beispiel, dass so, was so Mode angeht, ne? Also wie gesagt, Jahrgang 67 und ich habe die 70er in dieser Kindheits- und präpubertären Phase dann erlebt und da springe ich voll drauf an. Kann ich machen, was ich will? Ich springe voll so Overalls, finde ich super, Hosenröcke, seit langem war es Plateauschuhe. Ich bin und auch tatsächlich auch so ein bisschen so diese das Design, das man damals auch ganz schrecklich fand teilweise, ne? Dass man das damals war ja viel so braun und hölzern und das hat man damals so opermäßig gefunden. Und heute finde ich, gibt es ja ganz viele Sachen so in der Rückschau. Die sind eigentlich wunderschön. Die sind dann so in den 70er Jahren entstanden. Die waren nicht hatten überhaupt nichts mit dieser Flower Power, mit diesen Ausläufern zu tun, sondern waren im Grunde ganz klar und reduziert, Metall und Holz, irgendwelche. Na, du guckst mich jetzt so fragend an. Wahrscheinlich kann das auch kein Hörer gerade nachvollziehen. Sag.
Nein, aber ich frage mich manchmal, wenn ich aus den, weil mir geht das ja ähnlich, wenn ich Gebäude aus den 70er Jahren sehe oder die ich so den 70er Jahren zu verordne, so mit Beton und ein bisschen Stahl und dann noch farbiges Metall irgendwie so, ne? So Balkon mit einem orangenen Gitter davor und dann so. Also wenn ich so typische Architektur aus den 70ern, die, wo man heute, also in Köln gibt es das zum Beispiel viel, wo man heute sagt, so, boah, ist das hässlich. Ist das furchtbar? Oder so Bundesagenturen für Arbeit, die mit Braun und so. Also,
da gibt es ganz schlimme
Dinge. Da gibt es ganz furchtbar. Da frage ich mich, sagen wir das oder eine nachfolgende Generation in 20, 30 Jahren über die modernen Bauten, die wir heute bauen, auch sagen die, Gottes Willen, hatten die eine Entgleisung? Oder ist das wirklich toll, was wir heute machen?
Aber dieses heute machen, finde ich, hat ja gar keine eigene Handschrift mehr. Und das ist das, nicht, dass ich das jetzt so... wahrscheinlich habe ich nicht lange genug drüber nachgedacht, aber ich habe schon ein paar Mal so gedacht, tatsächlich ab 2000 wüsste ich jetzt gar nicht, weder in der Mode noch in der Architektur, was noch so originär wäre, was jetzt also wirklich nicht aus dem Altbekannten hergestellt wurde. Also auch wenn du dir jetzt gerade, wie du sagst, Architektur, wenn man sich jetzt so ganz klare Bauten anguckt, so sind wir, da landen wir wieder beim Beton und Verglasung, was es teilweise auch eben in den 70er oder 60er Jahren sogar schon gab.
Ich meine, irgendwann wurden die Materialien alle erfunden und verwendet.
Es geht jetzt so um den Stil oder um eine Mode. Mhm. Könntest du sagen, was eine typische Mode wäre 2005? 75 könntest du es. Nee, 85 könntest du es auch.
Ja, genau. Es verwäscht immer alles mehr. Es wird alles doch. Also ich glaube, unser Riesenproblem ist, was wir haben, ist, dass das alles so global wird und dadurch so groß wird, dass unsere Welt, in der wir leben, die nicht mehr wirklich greifbar für uns ist. Und deswegen sehnen wir uns nach Marken und Produkten, die wir wiedererkennen, und das spiegelt sich in der Kultur wieder. Und wir können eigentlich nur noch hingehen, wenn wir sagen, da läuft Monster AG 15 oder 13. Also wir brauchen Marken, die wir kennen, und gehen dann in Filme oder in Serien. Tatort, plötzlich läuft Tatort wahnsinnig gut, weil es eine Marke ist, die
aber
wir
doch auch schon immer. Also ich meine, der Tatort ist ja schon immer so ein Klassiker gewesen.
Ja, aber das war doch nie das, was es heute
ist. Es hat sicherlich in den letzten Jahren nochmal einen neuen Hype dazu gewonnen, wenn man so will. Aber mir geht es jetzt eigentlich um so eine Wiedererkennbarkeit dieser Zeit, in der wir leben. Mhm. Und ich finde das ja irgendwo sehr schön, dass diese mangelnde Wiedererkennbarkeit ja auch daraus resultiert, dass man die Freiheit hat, sich aller möglichen Dinge und Stile und Zeiten zu bedienen. Mhm. Ne? Also es ist ja, man kann auf alles zurückgreifen. Und das ist ja die größtmögliche Freiheit. Und das macht es aber schwierig eben im Zuordnen, ganz klar.
Mhm. Das stimmt.
Alles ist möglich. So seit 20, 25 Jahren kann man die Dinge schlecht datieren, finde ich. So, wir müssen jetzt hier, wir dürfen in die nächste Musik gehen, und ich möchte an dieser Stelle ein paar Worte noch an ein paar Hörer richten, die uns oder beziehungsweise mir eine E-Mail geschrieben haben. Mea culpa, ja, ihr habt ja recht. Ich habe so ein Klimperarmband umgehabt, also zu dem, was du jetzt hier siehst, noch ein zweites, und das hat Geräusche gemacht, das den einen oder anderen Hörer schwer irritiert oder sogar gestört hat. Dieses Armband, hörst du irgendwas?
Ich höre nichts.
Nee, es ist ab.
Und warum schwer irritiert? Weil sexuelle Handlungen vermutet wurden? Nein.
Das weiß ich nicht. Okay. Ob es so weit ging, weiß ich nicht. In jedem Fall wurde das Geräusch als unangenehm empfunden, wurde mir mitgeteilt. Und dann ändern wir sowas natürlich sofort.
Natürlich.
Ne? Jetzt kommt vielleicht mit wenigen Worten, wenn das gelingt, weil wir zeitlich schon so...
Ja, Hinweis verstanden, Dankeschön. Bitte, stell die Frage.
Friends, nee, keine Frage. Der nächste Song, den du mitgebracht hast, ist aus der Fernsehserie Friends mit Jennifer Aniston, deren Haare immer gut sitzen, die mal mit Brad Pitt verheiratet war. Du hast das wahrscheinlich geguckt.
Alle 9 Staffeln.
Ach, Friends. Quatsch.
Ja, natürlich. Und zwar, ich habe die 9 Staffeln Box zu Hause. Jetzt komme ich gerade in Schleuder, waren es 9 oder 10 Staffeln.
Ist nicht so wichtig.
Ich glaube 10. Und habe diese Box zu Hause. Und was ich so alle 3 Jahre mache, ist mal ein Wochenende von Donnerstag bis Montag. Und da schaue ich dann alle 9 oder 10 Staffeln am Stück.
Ist das so gut?
Ich finde es sensationell.
Ist es eine Comedy eigentlich gewesen?
Comedy, Sitcom, also Sitcom-Abkürzung von Situation Comedy. Vor Publikum aufgenommen. Klugscheißer-Modus wieder aus.
Ja.
Vor Publikum aufgenommen. Deswegen, die Lacher sind immer echt bei Sitcoms. Muss man wissen. Und muss man wissen, weil immer Leute sagen, ja, so wird so aus der Konserve, so Lacher. Ist toll. Ist sozusagen, kommt aus der Tradition von Theater, damals in den 20er, 30er Jahren in Amerika fing das an, Theater dann gefilmt und ausgestrahlt im Fernsehen. Und so, das ist die Entstehung, mal ganz grob gesagt, von Sitcoms. Mhm.
Gut, hören wir jetzt. Bitte.
Radio 1. Hörbar Rust.
So, herzlich willkommen zur 2. Stunde der Hörbar. Heute mit Antoine Monot, dem Schauspieler und Filmproduzenten. Und jetzt mit D'Angelo, Brown Sugar. Ist mir vorher nie aufgefallen, wie wenig Text eigentlich in diesem Song ist. Es ist eigentlich fast nur Brown Sugar. Ne?
Ja.
Der nicht raffinierte, sehr, sehr, sehr gesunde Zucker. Ja, du isst im Moment überhaupt gar keine Kohlenhydrate.
Ich esse keine Kohlen, genau.
Antoine Monot ist heute hier zu Gast. Der kohlenhydratlose, 20 Kilo hast du abgenommen.
Richtig, richtig.
Ich habe neulich diesen Axel sowieso gesehen. Wie heißt
Stein.
Denn der? Ja. Der ist ja, das ist ja ein komplett anderer Typ
geworden.
Willst du so dünn werden?
Nein. Das ist eine andere Entscheidung, die Axel da für sich getroffen hat. Und ich finde es ganz toll, was er gemacht hat.
Mhm.
Ich selber mache was ganz anderes. Also ich möchte der Typ bleiben. Hatte selber 20 Kilo schon abgenommen vor 2 Jahren, habe dann aufgehört zu rauchen. Und habe dann mehr als 20 wieder zugelegt und habe jetzt nach einer Möglichkeit gesucht, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich einfach selber nicht mehr wohl. Und habe jetzt 20 Kilo wieder abgenommen, jetzt fehlen noch 5, 6, aber da bleibe ich dann auch. Also das ist, ja, ich muss mich einfach wohlfühlen, will aber meinen Typ auch nicht verlieren. Also ich will den auch nicht verändern.
Was ist denn dein Typ? Wie würdest du den beschreiben?
Ich bin, also sozusagen, es gibt... Jetzt aus Schauspielersicht nennt man diesen Typus lovable loser, also der liebenswerte Verlierer. Und ich glaube, ich habe auch ein breites Kreuz, ich bin auch ein massiger Mensch, also ich bin schon auch eine Art Masse. Also,
Ich bin eine Art Masse. Schöner Satz, ja.
Ich nehme den auch wieder zurück.
Warum?
Nein, ich lasse ihn stehen.
Ich bin eine Art Masse, ist doch irgendwie auch für so eine Autobiografie.
Ich bin eine Art Masse. Und also von daher, das passt zu mir und das bin auch ich. Warum? Ich will da auch nicht anders werden. Wenn da Axel den Drang und den Wunsch hatte, den er anscheinend hatte, ein anderer Typ zu werden, finde ich das ganz toll und ganz bewundernswert. Mein Weg ist es nicht.
Das ist interessant, dass du diesen Lovable Loser ansprichst, denn in Deutschland ist es ja so, dass viele deiner Kollegen sagen, oh, wenn man erstmal in so einer Schublade drin ist, Horror, ja, dann kommst du da nicht wieder raus. Und dann spielt man gegen dieses Image an, gegen so ein Rollenfach, in das man wieder und wieder kommt. Du machst das anders.
Ich habe das jahrelang auch so gemacht. Ich habe mich geärgert, dass ich immer die gleichen Rollen angeboten bekomme, fand es furchtbar langweilig und habe dann irgendwann gemerkt, dass das schwachsinnig ist, dagegen anzukämpfen, weil ich muss ich muss das machen, was jeder Mensch in der freien Wirtschaft macht oder auf, in der freien Marktwirtschaft macht. Er versucht, der Beste in seinem Fach zu werden. Der Bäcker, der Konditor, IKEA, egal welche Marken oder Brands oder Unternehmungen wir nehmen, jeder versucht immer in dem, was er macht, einzigartig zu sein, der Einzige zu sein, der Beste zu sein, der, der es speziell macht. Die Bäckerei verkauft nicht nebenher noch Stühle und ein bisschen Säfte und hat noch eine Kuh drin, die man melken kann, weil sie auch noch ein bisschen Erlebnisbauernhof sein will, sondern da versucht man sich zu spezialisieren. Nur wir Schauspieler haben Angst, dass wir, um Gottes Willen, ich möchte nicht am Schluss der sein, der immer die komischen Rollen spielt. Und ich glaube allerdings, da haben die amerikanischen Kollegen uns viel voraus, versuche so speziell und einzigartig wie nur möglich zu sein und versuch der Beste in deinem Fach zu werden. Und wenn du das schaffen solltest, dann stehen dir wieder die Möglichkeit offen, dass du auch mal ausbrechen kannst. Wenn man sich anschaut, ein Adam Sandler, jetzt die letzten Klamauk-Filme waren mir zu klamaukig, aber bis so vor 3-4 Jahren wusste ich, ein Adam Sandler-Film ist immer ein Adam Sandler-Film, aber das, was er macht, da versucht er der Beste zu sein, hat es so weit geschafft, dass es einzigartig weltweit war und es gab einen Adam Sandler-Film. Also, und hat dann aber auch darüber ein ganz tolles Drama von P.T. Anderson, Punch Drunk Love mit Emily Watson, die Hauptrolle gespielt und hat dann ist auch in andere Rollen reingekommen. Hat selber einen Film mitproduziert über die Opfer der 9/11, hat dort einen Feuerwehrmann gespielt. Ganz spezielle Sachen dann auch gemacht, weit ab von Mainstream. Aber das ist mein Ziel. Ich möchte, dass man irgendwann sagt, das ist der, in der Rolle ist er der Einzige, der das spielen kann.
Hast du gerade für den deutschen Bereich oder den deutschsprachigen Bereich ein Beispiel eines Kollegen oder einer Kollegin, bei dem es gelungen ist oder bei der es gelungen ist?
Ja, da gibt es ein paar. Also Til Schweiger hat es geschafft.
Oh, gib mir noch ein anderes, über den will ich nicht nachdenken.
Den ich sehr dafür bewundere.
Aber ist nicht Matthias Schweighöfer in seiner ganzen, es geht ja auch schon in dieses Schweigersche rein so ein bisschen. Also der ist total sympathisch und nett und lustig und so, aber ich habe das Gefühl, dass ich immer Matthias Schweighöfer sehe. So ein bisschen was Tollpatschiges, Welpenhaftes. Er weiß, wie er guckt, um männlich zu gucken. Er weiß, wie er guckt, um niedlich zu gucken oder irritiert. Also ich könnte mir den zum Beispiel nicht als Killer vorstellen.
Genau, aber das wäre dann auch kein Matthias Schweighöfer-Film.
Siehst du, und ich meine, wer hat es geschafft, in dieser Rubrik zu reüssieren, um dann etwas komplett anderes zu machen?
In Deutschland... Also, Moment, da müssen wir jetzt aber auch unterscheiden. Also in Amerika, Adam Sandler war in dem Drama über die 9/11-Feuerwehrmänner alles andere als erfolgreich. Also an der Kasse erfolgreich. Das war ein kleiner Independent-Film. Ne? Also wenn der jetzt versucht, weil das eben nicht der neue Adam Sandler-Film war, sondern das war halt ein Film mit Adam Sandler und wird auch so wahrgenommen. Und der ist... nach den Maßstäben eines Adam Sandler-Films sicher mehr als gefloppt an der Kasse. Für den Film, den er war, war das ein reüssierter, guter Film, der gut lief. Es kommt ja immer darauf an, mit welchem Maßstab messe ich und wie schaue ich darauf. Von daher gibt es das auch bei uns. Also wenn ich jetzt...
Du hast ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wenn du willst. Dann spielen wir jetzt den nächsten Song. Ne? Ich glaube, das kommt dir vielleicht sogar entgegen. Chris Rea... Das fand's jetzt doof, ne?
Ich finde das gut, weil ich wirklich gerade ein bisschen hing und du hast das gemerkt.
Ich glaube, dass es schwierig ist, das zu finden, weil wenn es Schauspieler gibt, die mal über die Branche sprechen, dann beklagen sie sich über den fehlenden Mut. Und da sprechen wir nur über Drehbücher und Formate. Und wenn es jetzt sogar schon so weit geht, dass man sagt, okay, und wie ist das, jemanden gegen seinen Typ zu besetzen? Also da wird die Branche auch nicht besonders mutig sein, denke ich mal. Aber das wollen wir gleich klären. Chris Rea hast du mitgebracht. Road to Hell. Da gibt es Part 1 und 2.
Genau.
Und wir hören Part 1.
Sehr gerne.
Und gibt es dazu ein Stichwort? Ja, einfach hören?
Die Coolness meiner Jugend.
Die Coolness deiner... Du bist im Trenchcoat rumgelaufen, ne?
Mit Hut Pfeife. Und Pfeife. Und ich war 14, 15.
Verdammt cool.
Stood still on a highway, I saw a woman.
Jetzt ist Part 1 zu Ende und jetzt käme der fließende Übergang zu dem Part, den ich kenne. Road und
ja, genau, dann geht's los. Ja, genau. Ich mag den ersten Wahnsinn. Meiner ist der erste.
Der ist so ein bisschen Twin Peakig, ne? Twin das Peaks, stimmt, genau. So ein bisschen so, so geheimnisvoll. Antoine, es gibt ja viele Schauspielkollegen von dir, von denen man irgendwelche Bettgeschichten kennt.
Richtig.
Ne? Und von dir weiß ich, aber ich kann dir nicht verraten, von wem, woher ich das weiß, dass du eines der bequemsten und besten Betten der Welt hast.
Das stimmt, ich habe ein wahnsinnig bequemes Bett.
Ja, da musst du das mal beschreiben, weil was macht denn dieses Bett so besonders?
Ich war vor vielen Jahren, vor ungefähr 10 Jahren oder 8 Jahren war ich in Vancouver im Sheraton Hotel und habe mich in dieses Bett gelegt und dachte, boah, ist das geil. Und dann war ich.
War das so ein klassisches Boxspring?
Also, genau, so ein amerikanisches Boxspringbett. Und einfach, aber ich empfand die Matratze als so wahnsinnig speziell. Und dann war ich noch 2-mal dort, wieder im gleichen Hotel, in diesem Tower. Und jedes Mal dachte ich so, als ich mich da reinlegte, ist ja unfassbar, wie toll dieses Bett ist. Und habe dieses Bett über die Jahre nie vergessen. Habe immer mal wieder im Internet recherchiert und habe irgendwann festgestellt, natürlich, die Amerikaner, sie verkaufen es.
Ja? Warte mal ganz kurz. Also ich habe das mal gehabt mit Kopfkissen,
ja,
die ich dann mitten in der Nacht sozusagen abgezogen habe, um zu sehen, was da draufsteht. Da gibt es immer sowieso wie so Waschzettel, ne?
Ja,
die man
verstehe.
Da so
ja.
50 Gramm down.
Genau.
Und das war aber so abgenuschelt schon, dass ich es nicht lesen konnte. Also insofern kann ich das nachvollziehen. Wie macht man das bei einem Bett?
Ich habe da null nachgeschaut. Ich habe das später gegoogelt. Also ich habe später gegoogelt, Sheraton Hotel, Vancouver Bett. So. Und bin dann drauf gekommen, dass das Sheraton Hotel zur Starwood-Gruppe gehört und habe dann bei Starwood und habe dann ein Bett gefunden, das Heavenly Bed, und dachte, das heißt Heavenly Bed, und habe dann gesehen, das ist mein Bett und fand das ganz toll. Und habe dann gesehen, das steht in jedem Westin Hotel. So, und das Arabella Park Hotel in München ist ein Western Hotel. Da bin ich dort reingegangen und habe mir, obwohl ich in München lebe, habe dort eine Nacht geschlafen in diesem Hotel, um dieses Bett nochmal zu testen. Und habe dann nachher gesagt, ja, das ist großartig, war aber ein bisschen enttäuscht.
Wieso?
Ich fand es nicht mehr so toll. Um dann ein halbes Jahr später festzustellen, Moment, die Starwood-Gruppe hat das Heavenly Bed und hat noch ein anderes Bett. Das Heavenly Bed ist in den Westin Hotels drin.
Das ist mir zu, kannst du das abkürzen? Das ist mir zu verwirrend.
Also ich habe dann festgestellt, dass dieses Bett in diesem Hotel, wo ich war, in Deutschland, nicht das richtige Bett war,
aha,
sondern das, was in den Sheraton Hotels ist, ist ein anderes Bett.
Aha.
Und jetzt gab's, es wird alles viel komplizierter. Jetzt gab's, es gibt von Sheraton eine US-Variante und eine
Europa-Variante.
Und dann habe ich mich, niemand konnte mir am Telefon erklären, was die Unterschiede sind. Die haben immer nur gesagt, yeah, it's different. So, und dann habe ich so, aber was denn so? Wissen wir nicht.
Und
was
du immer, hey, I'm Antoine from Munich. Hello. And I'm looking for this heavenly bed,
genau.
Please.
Also,
so.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir die US-Variante aus Mississippi oder wo die hergestellt wurde. Die wurde für mich hergestellt.
In Mississippi.
In Missouri oder in, also irgendwo in einer
Fabrik. In Mississippi ist ja auch geil.
In einer Fabrik in Amerika. Und wurde dann zu mir nach Deutschland mit dem Schiff nach Hamburg gebracht, mit der Spedition bei mir in den 3. Stock in meine Wohnung. Und darauf schlafe ich jetzt und es ist sensationell.
Und du weißt, du könntest jetzt bis heute nicht beschreiben, was eigentlich diesen Zauber dieses Bettes ausmacht.
Doch, kann ich. Und zwar ganz genau. Dieses Bett ist weich und hart gleichzeitig. Und es ist stabil und hat trotzdem eine Weichheit. Und das macht so unbeschreiblich. Und deswegen liegt man da drin wie Gott in den Armen einer Jungfrau.
Okay, und es hat nicht diesen Memory-Schaum-Charakter.
Null
so dieses, dass man so, naja, das ist ja auch toll, wenn man
ja
so ein bisschen einsinkt, ne? Da,
ja, genau.
Aha, okay.
Nee, andere Form von Bett. Hatte mal eine Ex-Freundin von mir, auch schön. Nein, ich anderes Bett.
Okay. Zurück in dein Leben. Du hast extrem jung dich an der Zürcher Schauspielschule
ja
versucht. Du bist auch genommen worden mit 15 oder 16, korrigiere mich da.
Mit 15, ja.
Mit 15 schon, dir machte die Schule keinen Spaß, wir haben es ja gehört. Und da bist du dann aber relativ schnell rausgeflogen, weil du zu faul warst, um es abzukürzen? Oder gibt es einen anderen Grund dafür?
Ich war nicht zu faul, aber ich hatte 15 Schuljahre hinter mir und habe alles genutzt.
Nein, du hattest nicht 15 Schuljahre hinter dir.
Ich hatte 9 Schuljahre hinter mir. Ich war 15, vielen Dank. Hatte 8 Schuljahre hinter mir und habe alles versucht, alles Menschenmögliche versucht, in der Schauspielschule jegliche Gruppendynamik zu sprengen, habe versucht, Schule zu schwänzen. Also ich war Schüler und war plötzlich mit Studenten zusammen in einem Studienbetrieb und habe die Kurve nicht gekriegt, habe nicht verstanden, hier bist du nicht mehr Schüler, sondern hier bist du Student, mit 15 auch für mich nicht möglich, und bin natürlich permanent gegen Mauern gelaufen.
Dass sie dich genommen haben so früh, bedeutet ja, dass sie tatsächlich etwas in dir entdeckt haben, dass du dieses Talent als Schauspieler offenbar damals hattest?
Ja, nee, die sagten mir nach der ersten, es gab 3 Aufnahmeprüfungen, und nach der ersten Aufnahmeprüfung haben die mich, sagten die mir, als Schauspieler wirst du im Leben nie Engagements finden in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und wir bilden nur aus Leute, die auch später im Beruf standhaben können, aber wir haben noch eine Regieausbildung und wir könnten uns dich als Regisseur vorstellen. Hast du nicht Lust, Regisseur zu...
Interessant, ein 15-Jähriger, dem würde ich das gar nicht zutrauen.
Ich habe gesagt, ich habe kurz drüber nachgedacht, hatte noch nie mit dem Gedanken Regie gespielt und habe dann gesagt, geil, Regie. Und musste dann für die zweite Prüfung so, musste dann andere Aufgaben bewältigen. Und ich weiß noch, in meinem Regiekonzept, ich musste ein Regiekonzept schreiben, ich hatte mit 15 noch keine Ahnung, was ein Regiekonzept ist. Und ich weiß noch, dass der letzte Satz war, auch ein bisschen provokativ damals schon gemeint, aber der letzte Satz war, der Schauspieler ist Sklave des Regisseurs. So, und dann haben die mich genommen und das ging mehr oder weniger in die Hose.
Aha. Ja.
Relativ zügig.
Du hast ja dann später mal in einer Agentur, in einer Managementagentur Schauspielerkollegen vertreten. Die werden hoffentlich nie was von diesem Satz gehört haben. Der Schauspieler ist der Sklave des Regisseurs. Sonst hättest du sie nie unter Vertrag kriegen können, oder?
Wahrscheinlich.
Was ist denn 1-2, ich so, er so?
1-2 ist Dendemann, ein Rapper, der für mich ganz prägend ist. Ich habe ihn leider persönlich nie kennengelernt, aber er hat Florian Lukas während Absolute Giganten betreut und gebrieft. Und Florian Lukas hat ja in Absolute Giganten gerappt, musste rappen. Mhm. Und die Texte, die Sebastian Schipper, der Autor und Regisseur, geschrieben hatte. Und da kam plötzlich Dendemann, der eine kleine CD rausbrachte mit nur 4 Liedern. Und da war dieses Lied drauf, Ich so, eher so, von 1-2.
Das war dein, wenn man so will, Durchbruch, ne? Irgendwie gibt es dieses Wort, man kommt ja so schlecht drumherum. Das war auf jeden Fall der Film, der dich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machte. Absolute Giganten, genau. Mit Frank Gehring und Florian Lukas.
Genau.
Regie eben Sebastian Schipper. Das ist ja auch einer, der sozusagen zwischen den Welten wandert, ne? Damals, genau. Als sehr junger Regisseur.
Der als Schauspieler angefangen hat. Als Schauspieler angefangen hat und dann irgendwann die Schnauze voll hatte. Ich glaube, von den anderen Regisseuren gesagt hat, ich will jetzt selber was machen, und geschrieben hat, eine Produktionsfirma gefunden hatte, X-Filme, und das dann realisieren konnte.
Und dann auch als Schauspieler danach wieder. Also ich habe ihn jetzt in drei ganz besonders im Kopf. Da hat es super, ja. Super Typ einfach. Ja. Den laden wir auch mal ein.
Ja, toll. Bitte ganz herzliche Grüße an Sebastian, wenn ihr ihn einladet. Ein spannender Mensch.
Also falls ihn jemand da draußen kennt, ganz herzliche Grüße von Antoine an Sebastian und auch von uns, dass er dann nächstes Mal hier als Gast aufschlägt. Und wir hören jetzt 1-2, ich so, also.
1. Radio 1. Hörbar Rust.
Der Schauspieler Antoine Monod Junior ist heute hier zu Gast. Ach, eigentlich dachte ich komme um diese Junior-Erklärsache rum, weil da verbirgt sich ja gar keine riesengroße Geschichte, dass deine ganzen männlichen Vorfahren alle Antoine hießen oder so,
das
gar nicht.
Schön, nee. Ich finde das toll. Ich wollte immer mein Kind, wenn ich mal eins haben sollte, einen männlichen Nachfahren, Antoine Monod Junior römisch II, der Zweite nennen.
Aber es gibt keine Frau, die sich dem stellen würde.
Richtig.
Du bist mit Anna zusammen. Mein Gott, ist das ein steiler Zahn. Ja, ist sie ja wohl. Hallo.
Vielen Dank, das wird sie sehr freuen. Ich werde es ausrichten.
Das ist aber wirklich, die ist Literaturstudentin, glaube ich. Oder war sie zumindest, als ihr euch kennengelernt habt.
Genau,
ne?
Ja.
Wow, wow, wow. Liebe auf den ersten Blick, hast du mal in einem Interview gesagt.
Das gibt es Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß gar nicht, ob es Liebe auf den ersten Blick gibt. Es gibt grundsätzlich, glaube ich, Liebe für Menschen oder ein großes Interesse für Menschen. Und es gibt Menschen, die interessieren mich und die lerne ich kennen und die interessieren mich. Und dann gibt es Menschen, von denen möchte ich mehr wissen und kennenlernen. Und das hat auch mit dem Äußeren zu tun, wobei das Äußere ich jetzt gar nicht auf Schönheit reduziere, sondern auf spannend, auf Ausstrahlung, auf wie verhält sich jemand. In Dem in der Form, glaube ich, gibt es lieber auf den ersten Blick trotzdem nicht. Also, aber es gibt so einen Grund, also es gibt so ein Interesse für etwas, für Menschen. Es können aber auch Dinge sein oder es kann ein toller Stuhl sein oder sowas, ja. Aber
ich lebe jetzt schon sehr lange mit meinem Stuhl zusammen.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wird mir auch gerade das. Ich vergleiche Frauen mit Stühlen, so meinte ich das nicht jetzt.
Nee, du, das ist aber eine gute, also das ist eine Zweckgemeinschaft, ja. Aber na und?
Das also, ist es im Leben, glaube ich, immer.
Das ist es
oder?
Oft. Das ist es.
Ich glaube, das muss. Nein. Jetzt hast du mich falsch verstanden. Das ist, ich glaube, es ist immer eine Zweckgemeinschaft. Und das hat nichts damit zu tun, ob es große Liebe ist oder nicht oder andersherum. Aber das ist jetzt sehr analytisch. Und jetzt würde mir, wenn jetzt meine Freundin neben mir sitzen würde, mir zu Recht auch alles um die Ohren hauen, weil die sagen will, was doch Liebe? Und dann würde ich sagen, ja, natürlich ist es das. Ich versuche es ja nur gerade zu analysieren. Und am Schluss, was ist Liebe? Liebe ist füreinander da sein, sich gegenseitig nicht zu bewerten. Aber wenn man, also ich seziere Sachen gern und am Schluss, ja.
Gut, wenn man Sachen aber gerne seziert, dann bewertet man auch und dann analysiert man ja und dann bist du ein guter Partner in so einer Beziehung, da bist du anstrengend. Es heißt ja nicht, dass ein guter Partner nicht anstrengend sein muss, also, kann oder so. Nein,
natürlich. Sag mir ganz kurz, was ist ein guter Partner?
Ja, natürlich gibt es darauf jetzt nicht diese eine Antwort. Aber es gibt, finde ich, schon Beziehungen, bei denen man beobachten kann, dass mehr als die Hälfte der Aufmerksamkeit auf der Spielfeldhälfte des einen stattfindet. Also es gibt schon Beziehungen, wo man das Gefühl hat, dass es mehr um den einen als um den anderen Partner geht. Und zwar über Jahre.
Okay, also wo man sich selber mehr bespielt als den anderen, im bildlichen Sinne.
Wenn man derjenige ist, um den es mehr geht, genau. Ja. Also es gibt ja auch Beziehungen, wo dann, jetzt müssen das nicht immer die Frauen sein, gar nicht, aber wo man merkt, dass die sich irgendwie so ein bisschen mehr über die Identität ihres Partners definieren oder weil das ein Problempartner ist, dass man dann ständig versucht, da irgendwas rumzumuckeln und in Ordnung zu bringen. Und
also ich versuche, ein guter Partner zu sein und ich versuche grundsätzlich in meinem Leben die Frau, mit der ich zusammen bin und die ich liebe, die Aufmerksamkeit zu geben und die sie braucht. Und ich glaube, man muss im Leben immer die Waage finden, dass man sich auch nicht selbst aufgibt, dass man aber auch sich selbst nicht zu sehr im Fokus hat, dass man dann eine schöne Waage findet. Und manchmal ist das dann vielleicht auch phasenweise eher beim einen und phasenweise eher beim anderen. Und dann, glaube ich, hat es eine Ausgewogenheit und ist ganz gut. Natürlich muss man schauen, wenn der eine ein Schauspieler ist, der ganz anders im Leben steht und die andere eine Studentin ist, die noch ganz anders im Leben steht, dass da nicht sich das ungünstig auf die eine oder auf die andere Seite hin verdreht, die Aufmerksamkeit. Dass sich nicht alles nur mich dreht permanent.
Was ja ganz gut ist, weil wenn jemand überhaupt nicht in dieser Branche ist, ich glaube tatsächlich für viele Medien und Filmschaffende ist es das Beste, was passieren kann, einen Partner zu finden, der nicht aus diesem Wasser kommt.
Und aber um die zweite Frage zu beantworten, ich habe voll einen an der Klatsche und ich glaube, ich bin leider alles andere als einfach.
Das hätte ja alles abgekürzt, dieser eine Satz. Das wäre ja super gewesen. Jetzt muss ich natürlich nochmal nachhaken. Wenn du voll einen an der Waffel hast oder Klatsche, wie du sagst, ach, da verschlucke ich mich vor Begeisterung. Kannst du uns was ganz Plakatives nennen? So ein Beispiel, wo du echt sagst, ey, boah, das ist schon fast eine Zwangshandlung, eine Zwangsneurose oder oh Gott, so möchte ich nicht mit jemandem zusammenleben, der sowas hat?
Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ob ich mit mir zusammen sein könnte, wenn ich nicht ich wäre. Ja?
Was für Eigenheiten hast du denn, wo du sagst, darauf möchte ich nicht verzichten oder das setze ich voraus oder so?
Grundsätzlich geht es ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich hoch, also
brich es runter, nicht philosophisch, naja, nicht abstrakt. Eben.
Also, aber das Leben ist doch immer so, dass man, dass der eine Partner oder der andere stärker ist. Ja? Und ich glaube, eine gute Beziehung ist eine Beziehung, in wo Macht gut verteilt ist.
Ja.
Und in Beziehungen, wo Macht nicht gut verteilt ist, läuft es immer schief. Und ich glaube, dass ich manchmal Macht falsch definiere oder versuche, Macht an mich zu reißen oder manipulierend bin und es gar nicht sein will. So. Und dann ist das am Schluss ein Weg, den jeder Mensch für sich gehen muss, wo er sagen muss, okay, da muss ich noch an mir arbeiten. Aber ausgeglichen, und das ist es im Moment gerade, meine Beziehung, das empfinde ich als sehr wohltuend, wenn Macht verteilt ist. Das finde ich super.
Es ist interessant, dass du Stärke mit dem Wort Macht gleichsetzt. Ist das denn so?
Ich glaube, das, was ich meine, ist Macht. Mhm. Und das ist unabhängig davon, wo der eine oder andere seine Stärken hat. Macht hat, ist, glaube ich, nochmal was anderes als Stärke.
Genau, denke ich auch. So, schon sind wir bei Ennio Morricone. Ja. Wieder ein Soundtrack. Also wieder du Soundtrack. Bist in deinem Leben oft im Kino gewesen, offenbar.
Ja,
ne? Mhm. Und zwar hier Chi Mai. Was ist das?
Das ist, ich bin dadurch, dass mein Vater aus der französischen Schweiz kommt, bin ich mit dem französischen Kino in meinen Teenagerjahren groß geworden. Und einer der größten Schauspieler, die es gibt weltweit, ist Belmondo für mich. Als Teenager gewesen, bis heute großartig. Und der hat das zum Beispiel gemacht. Der hat ja mit der Nouvelle Vague angefangen, mit Godard hat der angefangen zu drehen und hat dann in den 70er, 80er Jahren einfach geile Markenfilme rausgehauen. Ja, der war dann plötzlich so ein Action-Typ. Der hat so Bruce Willis-Filme gemacht, ja, aber halt auf Französisch. Und es gibt einen sensationellen Film, der heißt Der Profi, Le Professionnel, Der Profi. Da spielt er einen Polizisten. Die Filmmusik ist von Ennio Morricone, diesem Genie. Und das war auch so eine Zeit in Deutschland, wo man 7 Jahre später gab es einen Film mit ihm, der hieß in Frankreich Le Solitaire, der Einsame, der Selbstgänger. Und den hat man einfach in Deutschland genannt Der Profi 2. Dass der im Profi 1 am Schluss gestorben ist, hat keinen Menschen interessiert. Wer heutzutage mit Internet, der ist nicht mehr vorstellbar. Ennio Morricone.
Antoine Monod ist heute hier zu Gast. Harald Schmidt hat dir unlängst in einer Sendung attestiert, du hättest das Zeug zum Publikumsliebling. Es ist ja auch so lustig, weil ich meine, du bist ja nun auch schon echt lange genug in diesem Geschäft. Der war einfach ganz begeistert von
Toll.
Dir und
also
deiner Art.
Es war für mich es war wirklich beeindruckend, bei Harald Schmidt als Gast in der Sendung zu sein.
Du warst aber ganz ruhig, du warst ganz gelassen, fand ich.
Ich hatte eiskalte Hände. Ich hatte eiskalte Hände. Ich war wahnsinnig aufgeregt.
Das merkte man dir nicht an, weil du zum Beispiel überhaupt nicht gestikuliert hast. Du hast deine Hände die ganze Zeit am Körper gehalten, wahrscheinlich, weil sie so kalt waren.
Das ist gut, also ich mache halt diesen Beruf jetzt seit 20 Jahren und ich weiß inzwischen, was ich machen muss, dass man mir nicht anmerkt, wenn ich nervös bin. Mhm. Aber ich bin mir ging der Arsch auf Grundeis, wie man auf Deutsch sagt.
Du hast ihm gefallen, man hat das gemerkt.
Ich fand den ganz toll. Für mich war das wirklich ein Erlebnis. Und ich habe den, und ich muss mal sagen, der hat, das fand ich so, das hat mich so beeindruckt, der hat eine Stunde lang das Warm-up selber gemacht. Mhm. Der hat kein Warm-up, der das Publikum, sondern eine Stunde lang. Und dann hat er dieses Warm-up eine Stunde lang gemacht. Und dann ist der von der Bühne gegangen, dann kam der Einspieler und er ging raus. Und hat dann die halbstündige Sendung gemacht. Und dadurch hat er so ein anderthalbstündiges Programm, steht anderthalb Stunden auf der Bühne und ging raus mit laufender Kamera, als er richtig warm war, nach einer Stunde warm geredet.
Ah, ja.
Also schon beeindruckend,
wer
wirklich.
Wer das auch echt gut macht, ist Jörg Thaddeus, ein Kollege.
Toller
super.
Moderator, ganz toller
Absolut,
Moderator.
Absolut, super. Und ich war mal dabei, wie er das Warm-up gemacht hat. Und man merkt richtig, es ist wie so eine Massage, als wenn du so einen Profimasseur bei der Arbeit zusiehst. Und du siehst den Grad der Durchblutung steigen, wirklich. Und das Publikum wird so warm und du spürst das. Und dann irgendwann, fängt die Sendung an und er geht raus und alle sind ganz, als wenn sie einen Schwips hätten irgendwie. Wirklich,
das ist ein so großartiger Moderator. Mhm. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal erlebt, auch live schon. Und finde den ganz, ganz toll. Leider noch nie ein Warm-up mit ihm erlebt, aber bin ein Riesenfan von ihm.
Der lädt dich bestimmt mal in seine Sendung ein. Der hat ja auch im RBB eine Fernsehsendung. Der hat eine Fernsehsendung.
Ehrlich? Das
ja.
Der ist toll.
Ja. Worauf ich hinaus wollte, Fernsehsendung.
Ja.
Ich habe ja auch eine Fernsehsendung im RBB, so ist es ja nichts, musst du sagen.
Lade mich doch mal ein.
Ja, aber du müsstest, die heißt Stadtrat Hund.
Richtig.
Und die, weißt du gar nicht.
Ich könnte als Hund kommen.
Du könntest auch als Rad kommen.
Richtig.
Da müsstest du in Berlin leben, wenn du da auftauchen wollen würdest.
Du könntest ja auch mit dem Fahrrad nach München fahren.
Frag mal, ob es in diesem Jahr da weitere neue Folgen gibt.
Gibt es in diesem Jahr? Gibt es in diesem Jahr eigentlich von Stadtrat Hund neue weitere Folgen?
Oh, davon gehen wir aus. Ich weiß noch nicht genau, wie viele es werden und wann es losgeht, aber ich hoffe sehr, weil die Sendung ist ganz gut angekommen.
Das habe ich nämlich auch gelesen, die hatten das Publikum hat toll aufgenommen, oder?
Ja, so, aber jetzt gehen wir mal zu dir. Ein Fall für zwei ist ja so ein Klassiker, so wie Derek oder der Alte, der Kommissar. Ein Fall für zwei ist einfach schon, das ist so ein, wie lange gibt es denn dieses Format
30
schon?
Jahre.
30 Jahre.
30
schon.
Jahre. 30 Jahre und jetzt eingestellt, nachdem Matula aufgehört hatte und dann wieder aus der Taufe gehoben worden vom ZDF, neu gemacht, mit neuen Rollen, neue Figuren. Also wir haben keine Rollenübernahme gemacht, sondern haben den Fall für zwei jetzt in das neue Jahrtausend gehoben.
Wir haben nämlich vorhin überlegt, okay, was könnte man denn jetzt mal teasen, weil oft sind ja hier Kollegen von dir, die demnächst irgendwas rausbringen oder und du hast gesagt, ja, eigentlich nichts. Ja doch, im März. Im März geht ja ein Fall für zwei wieder los. Und zwar mit Vanya Müs, das Vanya ist ja auch ein Müs, ganz toller Schauspieler.
Großartiger Kollege.
Ihr zwei zusammen ist natürlich schön. Man denkt erstmal so vermeintlich auf den ersten Blick, das sind Widersprüche, das ist auch bestimmt, ich weiß ja nicht, wenn man euch beide nimmt, kann ich mir jetzt vorstellen, dass man da auch das Drehbuch dementsprechend, oh Gott, moderner ist ein komisches Wort dafür, aber ein bisschen mehr Humor da reinnimmt als früher. Wie ist das? Oder ist es ganz, ganz klassisch geblieben in der Stimmung von Ein Fall für zwei?
Grundsätzlich, wenn ich irgendwo mitmache, dann glaube ich, hat man da ein bisschen Humor dabei oder dann kriegt man den auch ein bisschen automatisch dazu. Vanya und ich, wir setzen in der Serie ganz neu an, weil wir dieses Odd-Couple bedienen. Also wir sind zwei ehemalige Schulfreunde, die sich aus den Augen verloren haben, die früher was sehr viel miteinander zu tun hatten, aber es gab auch Verletzungen auf beiden Seiten und sich dann als erwachsene Menschen wieder treffen. Und das kristallisiert sich dann relativ schnell so heraus, er als privater Ermittler und ich als Rechtsanwalt. Und wir tun uns dann zusammen.
Also sind die Rollen eigentlich doch geblieben?
Die Rollen sind gleich. Der große Unterschied ist, wir haben eine private Ebene. Also es ist nicht ein Doktorinz hat hier einen neuen, sondern wir haben etwas Privates zu verhandeln und es gibt Verletzungen und es gibt, die beidseitig stattgefunden haben, die auch aufgearbeitet werden müssen. Und dann geht es darum, das sind Neuerungen, die man dann sehen kann. Es gibt auch nicht mehr den großen Bürotower, wo der Anwalt hockt und unten auf der Straße ist der Ermittler, sondern wir sind zusammen und wir gehen auch zusammen durch die Fälle, weil dadurch eine Beziehung zwischen uns stattfinden kann. Und das hat zum Drehen, in Frankfurt haben wir gedreht, einen wahnsinnigen Spaß gemacht.
Wie viele sind denn bis jetzt abgedreht?
4 Folgen.
Und wie, also immer freitags, 20.15 Uhr wahrscheinlich,
genau,
im ZDF?
Freitags 20.15 Uhr, ZDF, ab dem 21. März. 4 Folgen, also 4 Wochen lang jeden Freitag ein Fall für zwei.
Okay, gut.
Spannend. Ich bin richtig stolz darauf, was wir gemacht haben und ich freue mich sehr. Und für mich ist das eine wahnsinnige Ehre. Ich bin mit einem Fall für zwei aufgewachsen. Mhm. Also Klaus-Theo Gärtner und Günter Strack, damit bin ich groß geworden. Und noch mit dem Fahnder, mit Klaus Wendemann. Also das ist für mich, ich bin gerührt.
Eine blaue Grenze?
Die blaue Grenze.
Die blaue Grenze.
Die blaue Grenze.
Ich habe mich da jetzt gar nicht so groß schlau gemacht, hätte ich man. Aber ich sage das jetzt hier zum Ende der Sendung hin, weil nächste Woche ist Hanna Schigula hier.
Ui, toll.
Ihr habt zusammen gespielt,
in diesem Film. Genau, Die blaue Grenze haben wir zusammen gedreht. Ein wunderbarer Film von Till Franzen, der auch das Drehbuch geschrieben hat und mitgespielt hat. In einer Rolle ist auch Sebastian Schipper dabei und Hanna Schigula, Dominik Horwitz und ich und Beate Bille noch aus Schweden. Großartige Schauspielerin. Und das war ein ganz spezieller Film und Hanna Schigula für mich eine ganz spezielle Erfahrung, diese Grande Dame der Schauspielerei.
Ich bin deswegen jetzt drauf gekommen, klar, um die Sendung nächste Woche zu teasen, aber auch, weil du gerade so bei Menschen wären es jetzt Ikonen der Vergangenheit, diese Fernsehserien, die du aufgezählt hast, die in deiner Kindheit von Bedeutung waren und die du jetzt eben selbst in diese Ein Fall für zwei, in der du jetzt selbst eine Rolle spielst. Und es gibt einfach so Überschneidungen, wenn sich diese Welt von früher mit der Welt von heute überschneidet. Weil ich ja hier zum Beispiel in der Hörbar bieten mir ganz viele Gäste das Du an. Also entweder wir kennen uns sowieso oder es heißt dann, ja, wollen wir uns duzen. Und ich habe so gedacht, Hanna Schigula, das ginge nicht. Also selbst wenn sie es mir anböte, sie ist jetzt 70, attraktive Frau nach wie vor. Aber es gibt so Menschen, die man auch nicht duzen möchte, weil sie einfach tatsächlich zu so einer Vergangenheit gehören, egal ob sie jetzt alt sind oder nicht, aber kannst du das nachvollziehen?
Kann ich nachvollziehen.
Keine Ahnung, da ist so eine Distanz, die auch wichtig ist, dass die bleibt, so ein Abstand.
Verstehe ich, also so eine Ehrfurcht auch. Ich glaube, ich habe sie auch gesiezt, durchgehend. Und sie hat mir ganz viel von Rainer Werner Fassbinder erzählt, was ganz spannend war. Und der Mann ist für mich auch eine Ikone.
Ja, für viele ja, genau.
Ja.
Die Sendung ist so gut wie aus. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, ja, Moment, ja, du bist ja, mit dir möchte ich ja nicht zusammenleben.
Nee, ich mit mir auch nicht übrigens.
Wenn Sie diese Sendung nochmal anhören möchten, ich glaube, dass die morgen als Podcast im Netz steht, können Sie sich runterladen. Sie können auch den Hörbar-Podcast abonnieren.
Ui.
Ja, du, ja, also dieses Ui, das ist ja irgendwie sehr liebenswert, das könnte ich mir angewöhnen. Ui.
Ui.
Wie das genau geht, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn Sie Probleme damit haben, schicken Sie uns eine E-Mail an hörbar@radio1.de und dann können wir das ganz, ganz unkompliziert beantworten, auch wenn Sie selbst von sich sagen, ich bin überhaupt nicht technikaffin, ich habe keine Ahnung, wie das geht.
Oder so. Rufen Sie an, dann komme ich vorbei und spiele die mit dem Kassettenrekorder ab.
Oder so, aber oder das so. Ist ja dann, wenn du gerade drehst, ist das ja auch doof.
Ja, dann muss ich halt den Dreh absagen.
Oder du drehst, ja, oder du drehst
dann den. Das ist dann mein neuer Job.
Serge Gainsbourg hast du mitgebracht zum Finale.
Ja, das stimmt.
Mon Légionnaire.
Ja, das war ein Lied, was ich entdeckt habe mit 14, 15, glaube ich. Einer der größten französischen Sänger und was die Franzosen ja haben, ist, dass sie noch viel mehr als wir zulassen, dass jemand Chanson singt, Rock singt und so ein komplettes Programm abdeckt, was wir nicht zulassen, sagen, okay, das ist dann Konstantin Wecker, der macht, oder das ist Reinhard May, aber das ist nicht mehrheitsfähig. Oder das, natürlich sind die mehrheitsfähig, aber die können nicht in die große Popmasse vordringen und werden nicht auch in Radiosendern gespielt. Und da ist Frankreich anders und Serge Gainsbourg mit Mon Légionnaire, das war für mich ein prägendes Lied, was ich ganz toll fand.
Antoine, vielen Dank für deine Zeit, die du hier verbracht hast. Du musst jetzt los, du musst jetzt deinen Kassettenrekorder, du hast gerade neue Batterien reingelegt.
Die ersten Anrufe kommen rein, vielen herzlichen Dank. My first Sony und ich mache mich jetzt auf den Weg und spiele die Sendung vor. Wie so ein, ja.
Ich freue mich sehr. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das wirklich ganz reizend, hier zu sein und bin ein großer Fan von dir.
Oh
Dank.
Gott.
Dankeschön.
Das schneiden, ach, das können wir gar nicht rausschneiden.
So ein Mist.
Und wenn Sie nächste Woche Hanna Schigula hören möchten, um 14 Uhr geht's los nächsten Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.